Und das Thema heute ist vom Kolosserbrief 3, das dritte Kapitel. Ich habe mir mal schön überlegt, wie die Predigt könnte sein, so ein Grobkonzept gemacht und dann ist das Leben gekommen, der Alltag. Seit Corona stürmt es bei uns immer mal, ist alles ein bisschen anders als normal. Und die letzten zwei Wochen hat es einfach noch mal richtig gerüttelt. Und durch das ist die Predigt ein bisschen anders als gedacht oder als einmal vorgestellt gewesen. Ein bisschen mehr aus dem Leben vielleicht auch. Ja, und wir steigen jetzt rein. Ich lese gerade zuerst so den Text, der uns am wichtigsten geworden ist, da drin. Das ist aus Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt.
Der Paulus schreibt den Kolosserbrief aus dem Gefängnis, so ziemlich am Ende von seiner Gefangenschaft in Rom. Er muss damit rechnen, dass er bald einmal hingerichtet wird. Der Paulus selber war nie in Kolossee, aber der Epaphras, der Gemeindegründer und Leiter von dieser Gemeinde, hat den Paulus besucht, wo er Hilfe braucht. Irgendwie ist das in einer Gemeinde nicht außer rund gelaufen. Da hat sich also verschiedene Ehrlehren reingeschlichen. Und der Paulus will mit dem Brief dazu beitragen, dass die Gemeinde eine saubere Grundlage hat und alles, was sich hier an falscher Lehre eingeschlichen hat, dass das einfach wieder in richtige Ordnung kommt, dass die Gemeinde wirklich auf saubere Lehre gegründet ist und auch weiter wachsen kann. Was sind denn so die Ehrlehren in dieser Gemeinde? Einerseits mal eine Gesetzlichkeit. Also du musst so und so und so leben und alles, was da nicht reinpasst, ist falsch. Das vor allem ein bisschen unter dem Einfluss der Juden, Christen, die sehr viele in dieser Gemeinde hatten. Die andere Richtung war Gnosis. Ist also aus der orientalischen Mystik heraus entstanden, vermischt mit griechischer Philosophie und das hat sich auch in die Gemeinde eingeschlichen. So das Wichtigste von dieser Lehre, man hat schon gesagt, Christus genügt. Aber es braucht eben gleich noch ein bisschen mehr. Also irgendwie so besondere Erkenntnis für Eingeweihte oder dann noch die Engelmächte, die da vermitteln zwischen uns und Gott. Oder auch eine strenge Askese, eine Enthaltsamkeit. Also, so unter uns gesagt, recht aktuelle Sachen, wie wir es hier auch erleben. Der Paulus tritt diesen Ehrlehrern mit aller Deutlichkeit entgegen. Wer Christus allein antastet, der rüttelt am Fundament von unserem Glauben. Das hat er klar und deutlich gesagt. Der Paulus hat aber nicht eine riesen Verteidigungsrede geschrieben, sondern er hat den Kolosser vor allem die ganze Herrlichkeit und Fülle von Jesus Christus vor Augen gemalt. Er hat ihnen in Erinnerung gerufen, was Jesus für uns ist, was er für uns da hat. Und so stärkt er die Gemeinde vor allem auf die Art von einem Ehrenlehrer. Er nennt, was Sache ist, was falsch läuft in der Gemeinde, um dann aber den Blick auf das zu richten, was wirklich zählt. Auf Jesus Christus. Denn wo Christus leuchtet, verblasst alles andere nebendran. Der Welt gestorben, da heisst es erst einmal, Wir richten uns aus nach der himmlischen Welt. Ich lese nochmal die ersten zwei Verse, die Vreni vorher schon gelesen hat. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht.
Wir haben uns so die Frage gestellt, was ist denn das Himmlische? Also was ist im Himmel? Und haben einfach so ein paar Punkte, streichen wir jetzt raus, die uns wichtig geworden sind. Wie ist es im Himmel? Was erleben wir dort?
Das erste Mal, das Ziel ist vorgegeben. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann wissen wir auch, er ist dort und wartet auf uns. Er hat Wohnungen für uns vorbereitet.
Im Himmel gibt es keine Frage, wer wir sind. Wir sind Kind vom lebendigen Gott. Wir haben Zugang zu allem, was Jesus für uns erworben hat. Wir sind seine Kinder, wir sind geliebt, wir sind angenommen. Und da könntest du jetzt die ganze Liste aufzählen. Aber das ist so klar, wenn du in den Himmel schaust. Von dort her kommst du das über. Dort ist das klar. Und wir können alle Ressourcen, die es hat im Himmel, können wir nutzen.
Und das gibt uns auch eine Ewigkeitsperspektive. Ich habe hier eine Schnur mitgenommen. Die ist ziemlich lang. Sehr lang. Wir könnten jetzt die hier umeinander geben, den Raum füllen damit, ein Spinnennetz machen. Hier drauf oben ist ein ganz kleiner Abschnitt blau. Das Klebeband rundherum. Das symbolisiert also etwa unseren Lebensabschnitt auf der Ewigkeitsskala. Also, es ist nur ganz klein. Wir werden vielleicht hier auf der Welt zwischen 80 und 100 Jahre. Und das ist so ein kleiner Abschnitt. So abgebrochen auf die Ewigkeit.
Wenn wir uns das bewusst machen, dass eine Ewigkeit auf uns wartet, nicht nur eine kurze Zeit, sondern eigentlich das Leben ist ausgerichtet, wenn du in der himmlischen Welt bist, auf das Ewige, da gibt es uns wie eine andere Perspektive. Im Himmel findest du kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit. Es geht nichts kaputt. Das ist so etwas, wo ich mich enorm darauf freue. Einfach nicht mehr zu sehen, wie etwas stirbt oder krank ist oder leidet. Keinen Schmerz mehr zu haben. Ich merke manchmal, dass ich für das geschaffen bin und nicht für die Welt. Weil manchmal, wenn ich herumschaue, ich bin so gemacht, irgendwie, dass ich sehr viel Schweres wahrnehme. Und dass mich manchmal fast, das kann mir zu viel werden. Darum freue ich mich mega auf die Zeit. Ich habe ein Buch gelesen von jemandem, der gestorben ist und in den Himmel gegangen ist. Und er schreibt einfach, was er dort erlebt hat. Und irgendwann hat mich so eine Kleinigkeit mega fasziniert. Er hat dort so geschrieben, er sei dort umgeführt worden von jemandem. Und dann hat er gesagt, schau, kannst du da Blumen pflücken? Hat sie genommen, geschmückt, genossen, sie sind wunderschön. Und dann hat er sie einfach wieder hintun und sie ist weitergewachsen. Es ist einfach so ein kleines Bild von dem, es ist alles ewig, es stirbt nicht mehr, es geht nicht mehr kaputt. Und die Realität irgendwo vor Augen zu haben, dass das kommt, dass Gott uns auf das hin vorbereitet, das hilft mir im Alltag.
Und wenn wir aufschauen zu ihm, wird uns schnell mal klar, wer regiert. Jesus regiert. Im 1. Petrusbrief 3,22 heißt: Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft.
Im Himmel ist klar, wer gönnt. Es ist keine Frage, ob Jesus Sieger ist oder nicht. Es ist keine Frage, als ob du als Kind von Gott den Sieg wirst durchtragen oder nicht. Das ist ganz klar. Die Entscheidung ist gefallen. Da auf der Welt nehmen wir häufig anders wahr. Wir sehen den Kampf, wir sehen vielleicht, wie es schlimmer wird statt besser, obwohl wir beten. Aber im Himmel, da ist schon ganz klar, du wirst als Sieger daraus rausgehen, aus jeder Schlacht. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich mega faszinierend finde in diesem Zusammenhang. Da ist vom Elisa. Es ist ein König gegen Israel in die Schlacht in den Kampf gezogen. Der Elisa hat dem König von Israel immer wieder verraten, was für Strategien er findet hat, weil er irgendwie das von Gott her gehört hat. Und der König hat dann gefunden, ja, wer verratet mich eigentlich da immer? Und jemand von seinen Beratern hat gesagt, ja, weißt du denn nicht, dass es dort so einen Prophet gibt, wo sogar das, was du im Schlafzimmer denkst oder sagst, kann dem König weitersagen. Und dann hat der König beschlossen, jetzt ziehe ich gegen den Propheten, den bringen wir um. Das können wir nicht mehr haben. So. Und so ist ein grosses Heer, heisst gegen die Stadt, wo Elisa gewohnt hat. Und der Diener ist gekommen und hat dem Elisa gesagt, hey, Hilfe, es ist ein riesen Heer da gegen uns. Und Elisa hat ihm gesagt, oder hat ihm für ihn gebetet, dass ihm die Augen geöffnet werden. Und dann hat dem Diener sind die Augen aufgegangen und hat gesehen, dass ein riesen Heer rundherum steht, mit feurigen Wegen heisst und so, wo die Stadt beschützt hat. Und das ist so die Realität vom Himmel, die wir so häufig einfach nicht fassen können. Die, die für uns sind, das Heer von Engeln, das für uns ist und für uns kämpft, das ist so viel grösser. Und wir brauchen manchmal das Öffnen von unserem Blick in den Situationen, wo wir sind, dass wir sehen, was ist die geistliche, die himmlische Realität.
Unsere Kraft kommt von oben. Jesus lebt, er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes. Und die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat und ihn zum Herrscher über alle Macht und Gewalt gesetzt hat, wirkt in uns. Können wir das fassen? Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Glaubst du, dass er auferstanden ist? Glaubst du, dass Jesus zur Rechten von Gott sitzt? Siehst du ihn? Kannst du dir das bildlich vorstellen? Und die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Schau dich mal um, links und rechts. Sind wir eine kleine Gemeinde? Ja, mag sein. Sind wir schwach? Nein. Ich sehe Jesus zur Rechten von Gott sitzen. Und die gleiche Kraft, wo ihn auferweckt hat, lebt in uns. Jesus ist auferstanden, er lebt und mit ihm sind wir auferstanden. Auferstanden und für die Welt gestorben. Wir richten unsere Gedanken nicht mehr auf das, wie die Welt zählt, sondern auf Gottes himmlische Welt.
Schauen wir die nächsten zwei Verse an. Vers 3 und 4. Denn für sie, also die Erde, seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt.
Wenn wir der Welt gestorben sind, dann führt das zu einem neuen Lebensstil. Der Paulus nicht Kennzeichen von einem irdischen Leben, wo wir uns möglichst schnell davon trennen sollen. Das passt nicht zu uns. Er schreibt da, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wenn das Kennzeichen sind in deinem Leben, dein Lebensstil, dann ist es höchste Zeit, dein Leben neu auszurichten nach dem, was oben ist. Zeit, der Welt zu sterben. Schaffst du das so einfach? Aus eigener Kraft? Nein. Du denkst vielleicht, das ist unmöglich. Das habe ich ja schon so manchmal probiert. Aber was für eine Kraft wirkt in dir? Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Siehst du Jesus sitzen zur Rechten von Gott, vom Vater? Wie ist er, der doch für unsere Sünde gestorben ist, an den Platz gekommen? Durch die Auferstehungskraft, die in uns innen genauso wirkt. Nimm sie in Anspruch. Entscheide dich, auf deinen Blick auf die himmlische Welt auszurichten. Wie mache ich das praktisch? Wie sterbe ich in dieser Welt? In dem, so sagt Paulus, in die weltlichen Kleider abziehen. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit, redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelebt.
Wir haben so ein paar Beispiele, was für Kleider das sein können, wo vielleicht noch alt sind. Aber zuerst möchte ich euch etwas erzählen von meiner Mutter. Meine Mutter hat schöne neue Kleider gehabt, im Kasten verschiedene. Aber wie es so normal ist, für gewisse von der älteren Generation hat sie es gefunden, ja, die sind für schön, die sind auf der Seite für schön. Nicht für den Alltag. Und hat so abträgliche Kleider, die zum Teil wirklich verblichen waren, im Normalfall angehabt. Und ich habe gesagt, du, leg doch die schönen Kleider an, die kannst du jetzt anlegen, für was willst du es behalten? Wie die meisten von euch wissen, die sind inzwischen gestorben. Und ich habe die neuen Kleider, die sie zum Teil nie getragen hat, oder vielleicht einmal, müssen entsorgen. Und manchmal habe ich das Gefühl, mit uns Christen geht es gleich. Statt dass wir die neuen Kleider, das, was Jesus für uns hat, anlegen, bleiben wir manchmal lieber im Vertrauten, im Alten. Also alte Kleider könnten zum Beispiel sein, dass wir die Arbeitskleider anhaben, also Übergewändchen. Dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns bei Gott etwas verdienen. Also ich muss arbeiten, ich muss etwas machen und dann komme ich von Gott über, was ich brauche. Stimmt nach dem, was du in der Bibel findest, einfach nicht. Gott rechnet uns das an, was Jesus für uns erworben hat. Also er schenkt uns das, was Jesus verdient hat. Wir müssen nicht verdienen, dass wir Königskind sind, dass wir die schönen Sachen überkommen. Das gibt uns Gott wegen dem, was Jesus gemacht hat. Oder auch dreckige Kleider. Also wie der Paulus da sagt, Schuld, Unmoral, Laster, Zorn, Bosheit, Wutausbruch. Das sind Sachen, die hat Jesus getragen. Da finden wir im Kolosser 2, 14 steht: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Also, du musst keine dreckigen Kleider anhaben. Er hat alles gemacht, dass es möglich ist, dass du los wirst. Also nicht nur, dass du kein Schuldgefühl musst haben, sondern du musst auch nicht mehr so leben. Das nächste Kleid, das in den Sinn kam, ist so die Anlegung als Bettler. Wie häufig fühlen wir uns irgendwie minderwertig und haben das Gefühl, wir genügen nicht. Ich weiss nicht, ob nur ich das kenne oder ihr auch. Aber die Haltung führt häufig dazu, dass wir uns vergleichen, dass wir neidisch sind auf andere und haben so negative Auswirkungen im Leben. Oder auch, dass man das Gefühl hat, wir sind nicht gescheit genug. Aber es sind Lügen, weil es heisst in der Bibel, wir kommen alles über. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben nicht, wie wir nicht bitten, aber das ist ein anderes Thema. Oder im Kolosser 2 heisst es, in Jesus sind alle Schätze von der Weisheit und Erkenntnis. Also egal, wie du schulisch bist, du kannst Gott fragen und er kann dir alles geben, was du brauchst im Umgang mit deinen Kindern, im Umgang mit dem Arbeiten, wo immer du bist. Er hat die Weisheit, die du brauchst, um mit dem zu Schlag zu kommen. Und er gibt alles, was du brauchst.
Ein anderes Kleid, das wir abziehen sollen, ist das vom Pinocchio. Dass wir aufhören, einander zu belügen. Einer von meinen Kollegen, der bescheisst gerne ein bisschen. Also, da musst du wirklich aufpassen, wenn du mit dem Jass ist oder so, dass er... Und ein anderer Kollege, der viel mit dem macht, ist letzte Woche bei mir beim Kaffee gewesen und da hat er so erzählt, ja, ich gehe jetzt eben mit dem gut Tennis spielen. Auf Flaviu. Ich sagte, wieso Flaviu? Da liegt doch nicht am Weg. Da sagte, weisst du, Flaviu, das ist eine von den wenigen Hallen in der Umgebung, da hat Sandplatz. Da siehst du eben, wo der Ball gelandet ist. Du kannst es nachweisen und nicht wie auf dem normalen Hallenboden, wo er weggeht. Jetzt musst du es mal vorstellen. Du machst deinen Traumschlag, klingt er wirklich so ganz knapp ins Feld hier, und der andere ruft einfach out. Dus. Und dann bist du wirklich froh, kannst schauen, wo ist der Ball gelandet. Es ist zum Schmunzeln. Aber wie viel muss ich den Wunsch können nachzuprüfen? Was hat der andere jetzt wirklich gesagt? Jetzt ist es doch wieder ganz anders. Und ich denke, es ist einfach Zeit, das abzulegen. Dass wir ehrlich sind zueinander. Und uns daran freuen, dass dem anderen so einen tollen Schlag gelungen ist. Und mitjubeln. Und ihn nicht frustrieren mit unserem Out. Es gibt noch viele Kleider, wo wir gar keinen Namen gefunden haben. Vielleicht sind das auch Comics-Figuren, die für etwas stehen. Der Dagobert Duck, der immer sein Geld hinten nachrennt. Oder die Daltons, die immer wieder aus dem Gefängnis ausbrechen und gleich nie frei sind. Oder Tom und Jerry, die sich gegenseitig Frauen stellen und sich so das Leben schwer machen. Oder ein Papa Moll, der darunter leidet, dass ihm immer wieder etwas passiert, was eigentlich gar nicht passieren kann. Dass er sich fragt, warum passiert das immer nur mehr. Jeder von uns kämpft vielleicht mit etwas anderem. Aber da steht, ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem ihr euch geschaffen habt. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ja, euch ein Bild mitgebracht vom Lühnersee. Und für die, die jetzt nicht sehen, was da drauf ist, die Predigt über Podcast hören, es ist eine wunderschöne Berglandschaft, die sich in einem See spiegelt. Wir spiegeln auch etwas in unserem Leben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir spiegeln vielleicht nicht immer das, was wir wollen, das andere sehen. Je nach Blickwinkel. Die einen sehen dann vielleicht ein herrliches, klares Bild, die anderen eher etwas Verschwommenes. Oder die einen rümpfen sogar die Nase und ärgern sich uns. Aber ganz im Ernst, wir spiegeln das, was wir anschauen. Das, wonach wir uns ausrichten. Wenn du versuchst, in dieser Welt Erfolg zu haben, die ihr anpasst, nach dem gleichen System schaffst wie sie, du wirst sie spiegeln. Aber richten wir unseren Blick auf Jesus, der zur Rechten von Gott sitzt, werden wir seine Herrlichkeit spiegeln. Oder wie es in dem Vers heisst, sein Ebenbild. Wir werden immer mehr zu seinem Ebenbild, ihm immer ähnlicher. Und bist dir bewusst, du spiegelst nicht das wieder, was du meinst zu spiegeln. Und das vielleicht sogar im positiven Sinn. Andere sehen aus der Distanz etwas anderes als du. Hier auf dem Bild schaust du auf den Berg. Du siehst aber nicht, wie grossartig du ihn spiegelst. Oder anders gesagt, wenn du deinen Blick auf Jesus in den Himmel richtest, spiegelst du ihn. Das hat Auswirkungen auf dein Umfeld. Und wenn du manchmal nicht so klar spiegelst, wenn kleinere oder grössere Wellen das Bild unklar werden lassen, dann ist möglicherweise der Heilige Geist am Werk, der dein Leben bläst und wirkt, wo es auch ein bisschen Wellen gibt, mit dem Ziel, dass du immer klarer Gottes Herrlichkeit an sein Ebenbild spiegelst.
Wir haben so ein kleines Sammelsurium gemacht. Was kann uns denn helfen, uns auf Jesus auszurichten? Es ist nicht die Meinung, dass ihr all das umsetzen müsst, sondern es sind einfach so wie ein paar Gedanken, Ideen, Anstöße, um vielleicht mal etwas anderes auszuprobieren. Oder ja, könnt vielleicht das eine oder das andere kann euch etwas bringen. Der erste Punkt ist Relax. Mach das einmal gemütlich, wenn du Zeit verbringen mit Gott. Such dir einen Platz, wo stimmt, wo du merkst, es richtet dich aus auf Gott. Mir hilft es manchmal, etwas Bildliches zu haben, wie die Krone, die mich erinnert, wer Gott ist. Das Herz, das mich erinnert, dass er mich liebt. Das Gold, das etwas von seiner Herrlichkeit widerspiegelt, was es da drin hat. Mir helfen so ganz praktische Sachen. Andere ticken anders. Denen hilft etwas ganz anderes. Manchmal ist es nicht, ich weiss nicht, wie es euch geht, ob ihr gerne ruhig sitzt. Manchmal hilft es auch, rauszugehen, laufen, Skifahren. Mein Mann hat seine besten Erlebnisse auf der Skipiste mit Gott, sagt er. Oder biken, wandern. Schau, was dir hilft, dass du Gottes Grösse, Herrlichkeit siehst. Und nimm dir die Zeit für das, was dir wirklich hilft drin. Richte den Blick dort bewusst auf Gott, auf seine Grösse, auf das, wer ist er, wie ist er. Und bist dir bewusst, wenn du eine Beziehung pflegen willst, wenn du tiefer in einer Beziehung investier Zeit. Mir persönlich hilft es, auch mal bewusst Zeit einzuplanen. Also ich tue mir in meine Agenda so einen Block einplanen von 3 Stunden und ich einfach weiss, hey, das ist jetzt, die Zeit ist jetzt auf die Seite für Gott. Also nicht jeden Tag, aber zwischendrin. wie mir das hilft, einmal lang ruhig zu sitzen, zum Abfahren. Weil ich die kurzen Momente, wenn viel läuft, dann komme ich nicht ernsthaft zur Ruhe oder wirklich dort, dass ich Gott höre. Wenn ich mir aber zwischen die längeren Zeiten nehme, dann fällt es mir ringer im Alltag, in dem rein, wo läuft, den Blick auf ihn zu richten. Dir fällt es vielleicht am ringsten am Morgen, keine Ahnung, das ist für mich die schlechteste Zeit, um mich auf Gott auszurichten. An einem anderen ist das die beste. Also, welche Zeit hilft dir? Was hilft dir, um dich auszurichten, um ihn wahrnehmen? Was brauchst du? Zweiter Punkt ist Bibel lesen. Für mich ist so, Bibel das, was Gott sich vorstellt. Dort siehst du, wer er ist. Dort sagt er, wer er ist. Die Bibel ist sein Wort. Das ist inspiriert von ihm. Wenn du wissen willst, wie er ist, wie willst du das, wenn du nicht selber drin liest? Also für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du Gott richtig tief kennenlernst, ohne dich selber mit den Bibeln auseinanderzusetzen. Es gibt Leute, die sagen, mir lange, wenn ich Input hören oder Predigten hören. Aber ganz ehrlich, das ist Auslegung, das ist nicht das Original. Also es braucht für mich immer wieder Zeiten mit dem Original, wo er sich vorstellt. Manchmal, wenn ich mit dem Andi rede, ist es so etwas Typisches, fängt er irgendwann plötzlich nur noch an. Ja, 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 ist seine Antwort. Und das ist bei ihm so ein bisschen, wenn er nicht mehr wirklich zulässt. Und dann höre ich automatisch aufreden, wenn ich weiss, er nimmt gar nicht mehr wahr. Er kann es zwar wieder vorholen, wenn ich frage, was habe ich gesagt. Denn wenn er so lange studiert, dann kommt dann wieder etwas. Aber eigentlich merke ich genau, es ist nicht mehr bei mir. Und ich weiss nicht, manchmal ist es so, auch beim Bibellesen habe ich das so, dass ich zwar lese, aber gar nicht wirklich auf Empfang bin. Also, wenn ich die Bibel lese, will ich Gott hören? Will ich eine Begegnung haben mit ihm? Höre ich ihm zu? Oder ist es eine Alibi-Übung? Für mich ist es wichtig, dort auch immer wieder zu erwarten, ganz konkret zu erwarten, dass Gott zu mir redet für heute, für das, was ich brauche. Ein weiterer Punkt ist Identität. Manchmal tut es mega gut, einfach in Erinnerung zu rufen. So wie zum Beispiel die Rebecca im letzten Gottesdienst die Liste abgelesen hat. Wer bin ich in Jesus? Was sagt die Bibel, wer ich bin, was ich habe? Und einfach wieder mal das durchzulesen, das in Erinnerung zu rufen, dass die Tiefe runtergeht ins Herz. Eine andere Möglichkeit oder ein anderer Punkt ist, das, was der Andi vorher gesagt hat, das Glauben, dass Gott in uns wirkt. Also wir müssen es nicht selber machen. Wenn du Kleider abziehen willst, die alten, dann musst du nicht krampfhaft versuchen, die gewohnt loszuwerden, sondern ihm bitten, dass er sie dir macht. Also er wirkt in uns. Er macht schlussendlich. Und das Bewusstsein, dass er seine Kraft in uns mächtig wirkt, es hilft, den Glauben zu haben daran. Jesus hat es vollbracht, wir müssen es nicht. Etwas, was für mich enorm zentral ist, ist gar nicht drauf, ist das Hören auf Gott. Also einfach Zeit nehmen zum Reden mit Gott. Hören, Fragen stellen und erwarten, dass er antwortet. Ein anderer Punkt ist, dass ich weiß und zwar da innen im Herz und nicht im Kopf, er sorgt für mich und er meint es gut. Ich habe mir überlegt, wie bin ich zu dem gekommen. Und bei ein paar von diesen Punkten ist mir das aufgefallen. Das sind Sachen, wo, wenn ich zurückdenke, wo ich ihn gebeten habe, dass er das in meinem Herz macht. Also, dass ich das tiefst innen weiss. Weil ich das brauche, wenn ich mit ihm, also in dem Art leben wie es Gott eigentlich von mir will, brauche ich das, dass ich im Herzen weiss, dass es stimmt. Und eigentlich bei fast all den so Sachen hat es irgendwann in meinem Leben eine Zeit gegeben, wo ich gemerkt habe, das Verheben nicht, das funktioniert nicht. Und ich habe angefangen, ihm zu bitten, dass er das in mir macht. Und es ist passiert. Heute ist es so klar, irgendwo zu tiefst rein. Aber es hat irgendwo angefangen mit dem Gebet, mit dem Wunsch, wirklich, mach du das in mir. Dass im Herz inne, dass nicht nur Kopfglauben ist, sondern dass im Herz ist. Ein anderer Punkt, der für mich wichtig ist, ist die Unterordnung unter Gott. Das ist etwas, das mir hilft, mich auszurichten. Also, ich diskutiere alles mit Gott. Wenn ich Sachen nicht verstehe oder so, dann frage ich, was soll das? Aber für mich ist ganz klar, der Grundsatz ist nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Also, ich frage ihn vielleicht, warum ist das so? Warum kommt es nicht anders? Aber ich stelle mich unter Gott, weil er sieht das Ganzbild, er sieht die Ewigkeit und er weiß genau, was er macht. Und ich sehe einfach nur einen Teil. Und darum bringt das häufig Frieden, wenn ich, obwohl ich es nicht verstehe, mich entscheide, mich darunter zu stellen, unter seine Wege. Und ich merke, häufig sind die Diskussionen so, entweder komme ich das über, was ich will, oder meint es Gott wirklich gut? Das ist so eine Frage, die schon beim Sündenfall angefangen hat, wo du eigentlich genau weißt, woher das kommt. Gott meint es gut mit dir. Das ist eigentlich keine Frage. Also das ist der Find, der versucht, dir zu sagen, Satan, also wie es im Sündenfall ist, Satan, der die Eva versucht hat. Und das passiert uns immer wieder, dass Gott sagt, hey, ich glaube, Gott meint es gar nicht gut mit dir. Er will dich beschissen, lügen. Ein anderer Punkt ist loslassen. Für mich ist das auch so etwas, wo ich einen langen Prozess gegangen bin. Kultur im Himmel, Gott lässt uns Menschen los, er hat uns den freien Willen gegeben. Wir können immer entscheiden, was wollen wir nicht. Wenn wir uns aufs Leben mit ihm einlassen, wenn wir das uns prägt und verändert, oder ist es uns gleich? Und Gott lässt uns da innen frei. Und im Umgang mit anderen Menschen ist das für mich so das, dass ich gelernt habe, loszulassen oder immer wieder muss lernen und üben, loszulassen. Und zu vertrauen, dass Gott seinen Weg mit dieser Person geht. Jetzt gerade, wenn es nahe Leute sind, die Wege gehen, die ich nicht verstehe, tut es vielleicht weh. Und trotzdem einfach loszulassen und zu vertrauen, Gott macht es gut. Korrektur ist das nächste Stichwort. Bin ich bereit, mich zu korrigieren zu lassen von Gott? Darf von mir reinreden? Vielleicht auch andere Leute? Freunde, die uns begleiten, Leute, die uns unterstützen und uns helfen, uns auf Gott auszurichten, sind ein enormer Schatz. Etwas anderes, was mir hilft, mich auf Gott auszurichten, ist das Anschauen von dem, wer er ist. Sei es im Worship, also mit Liedern oder auch mit Text aus der Bibel. Einfach zu schauen, wer ist Gott. Und ein anderer Punkt drin ist so, dass ich bewusst immer wieder Inputs von außen hole. Mal ein Seminar oder etwas, das mich herausfordert, mich mehr auf Gott und die himmlische Welt einzulassen. Da suche ich manchmal, was ist das, wo jetzt vielleicht dran ist, um mehr auf ihn zu schauen. Und die Fundamente leistest du eigentlich im Alltag. Also du suchst Beziehung mit Gott, Begegnung mit Gott. Und so wirst du wie fester im Sehen, was ist im Himmel. Und wenn es manchmal dann stürmt, dann zehre ich eigentlich von dem, was bis dort schon aufgebaut ist. Also wenn ich Zeit im Alltag investiere, widerspiegelt mir immer mehr etwas von Gottes Gegenwart, von Gottes Herrlichkeit. Und jetzt so die letzte Zeit, die so gestürmt hat, kommt einfach das zum Tragen. Also es ist so, dass mich genauso umeinander rührt. Irgendwo. Und gleich habe ich gelernt, in diesem Moment wie gut Fragen zu stellen. Also ein praktisches Beispiel. Ich bin von einem schwierigen Gespräch heimgekommen, völlig aus den Schuhen irgendwie, weil es einfach, wie es mich emotional ziemlich belastet hat, das Gespräch. Ich komme heim, laufe in die Stube, dort liegt meine Katze. Und ich sehe, es geht ihr nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht. Und so meine erste Reaktion war, Scheiße, nicht das auch noch. Also einfach so, ja. Und dann, einfach wie ein Tüpfchen auf dem I war. Es ist eigentlich, kannst du sagen, eine Kleinigkeit. Aber wie sonst viel war, habe ich es fast nicht mehr vertraut. Dann habe ich gefragt, was soll ich jetzt machen? was ist mit dem? Muss ich jetzt zum Tierarzt? Weil er wirklich scheiter ausgesehen. Er hat gesagt, nein, es ist gut. Lass ihn einfach sein, lass ihn in Ruhe. Es kommt gut. Und ich sage, sieht nicht so aus. Also es ist so der Blick wegrichten von dem, was du siehst. Und hinschauen, was sagt Gott drin. Was ist sein Weg? Und dann bin ich nach einer Weile wieder her. Es hat immer noch gleich ausgesehen. Ich sage, ich halte es nicht aus, was mache ich jetzt? Wieder Gott gefragt. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, es ist Zeit, um irgendwo jemand anders hinzugehen. Ich habe jemanden von der Kleingruppe angerufen. Und ich weiss, das tut mir gut, mit denen zusammen zu sein. Und ich konnte bei ihnen vorbeigehen und einfach spazieren, schwätzen. Das hat mir geholfen, meinen Blick wieder wegzunehmen von all dem, was da nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte oder wie ich mir es vorstelle. Und einfach wieder wahrnehmen, Gott ist da. Und einfach darauf zu setzen, dass, was er mir jetzt gesagt hat, es kommt gut, dass es funktioniert. Die Umstände haben nicht so ausgesehen. Und am Abend, als ich heimkam, ist es immer noch gleich, also fast gleich dort gelegen. Hast noch nie gesehen von Veränderung. Aber am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, ist mir zwar hinkert, aber immerhin wieder entgegengekommen. Ein bisschen gelaufen. Hat wieder angefangen zu essen. Und inzwischen geht es wieder gut. Aber es ist einfach so, manchmal sehen wir Sachen. Es ist einfach so ein Bild, oder? Wir sehen das, was passiert, aber wir wissen, wie nicht, was machen. Und dort hilft es, wenn du Gott fragst, was sagt er dazu? Ganz praktisch. Und einfach bereit sein, loszulassen. Gerade in der Situation, wo das Gespräch war, geht es um einen Menschen, oder? Einfach loszulassen und zu vertrauen, Gott macht Gott seinen Weg mit dieser Person. Ob ich sie jetzt schon sehe oder nicht. Und er ist gross genug, zum heilen, zum wiederherstellen, zum gut zu machen daraus raus. Ja, das sind so Sachen. Gott wirkt einfach in Dimensionen, die wir nicht sehen. Also Gott, unsere Kultur tendiert ja dazu, einfach auf alles zu schauen, was naturwissenschaftlich erfassbar ist. Also was kannst du messen, was du siehst, was du spürst. Und das zählt vor allem. Gott wirkt außerhalb von dem. Und so häufig können wir das nicht bewusst wahrnehmen, was Gott am Machen ist. Aber er sagt, wenn du bettest, dann passiert etwas. So wie bei Melisa, es ist ein Heer da, das für dich kämpft oder für Leute kämpft. Es hat ganz viele Engel, die für uns sind und für uns kämpfen. Und Gott hat den Sieg. Also egal, wo du drin stehst, Gott hat den Sieg. Und das sehen wir manchmal nicht. Es geht einfach darum, hinzuschauen, was sagt Gott drin für mich. Das hilft mir ganz fest. Und ganz praktisch ist es auch immer wieder, mich zu entscheiden, den Schmerz loszulassen, Sorge auf Jesus zu werfen. Oder zu sagen, ich nehme meine Gedanken gefangen kurs an mir in der Jesu Christi, dass ich nicht trüle drin, wenn ich nicht mehr weiter sehe. Das sind so ganz praktische Sachen. Und das sind Sachen, das übt man im Alltag. Und je mehr, dass du es übst, je mehr, dass du da drin unterwegs bist, umso mehr verhebt es auch in schwierigen Zeiten. Also je mehr, dass du übst, umso mehr kannst du es und lernst es und umso mehr merkst du, wie das geht im Alltag. Und dann kommt ein gewisser Frieden, eine gewisse Ruhe drin, obwohl die Umstände immer noch genau gleich sind.
Ich möchte dich ermutigen, deine alten Kleider auszuziehen. Das ist es eigentlich, was es heisst, der Welt gestorben. Und wenn du gerne möchtest, dass dir jemand hilft dabei, ist nachher werden Worship auch das Ministry-Team dahinter, das dir gerne hilft dabei, dass du das auch unter Zeugen kannst ablegen. Zieh die himmlischen Kleider an. Und die himmlischen Kleider beschreibt Paulus in den folgenden Vers, wo wir zum Schluss einfach noch miteinander lesen wollen. Denn was jetzt kommt in diesem Text, ist auch für uns als Gemeinde geschrieben. Das betrifft uns alle. Das sind die Auswirkungen oder die Früchte, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Der Frieden oder die Liebe, die kannst du nicht produzieren. Sondern die Früchte entstehen aus der Gemeinschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist. Wir lesen miteinander den Text, die Verse 12 folgende. Geschwister, ihr seid von Gott auserwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Aber kleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit ganzer Weisheit, die von Gott eben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dank Gott, dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.